RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Geständnis hat heute der Prozess um den Messerangriff von Solingen begonnen. Angeklagt ist ein 27-jähriger Syrer wegen mehrfachen Mordes, versuchten Mordes und Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS. Er wird beschuldigt, im vergangenen Sommer auf dem Stadtfest in Solingen 3 Menschen getötet und weitere verletzt zu haben. Viele Opfer leiden noch heute unter den Folgen.
Gerade hatte Siavash Hosseini noch ein Video von der Bühne gemacht, wollte eigentlich ausgelassen feiern. Doch dann stach der Attentäter auf dem Stadtfest in Solingen mit dem Messer auf ihn ein. Mit 21 Stichen musste die Wunde genäht werden. Knapp 9 Monate danach ist sie verheilt. Doch was geschehen ist, verfolgt den 33-Jährigen heute noch.
Ich habe immer noch schlechte Träume in meinem Schlaf. Sporadisch. Ich sehe immer noch die Leute. Dann kann man nicht das einfach vergessen.
Heute nun steht der Mann vor Gericht, der ihm das angetan haben soll. Isa Al-Ha soll 3 Menschen auf dem Solinger Stadtfest getötet und 8 weitere verletzt haben. Er wurde in Syrien geboren, kam als Geflüchteter über die EU-Außengrenze nach Bulgarien und dann weiter bis nach Deutschland. Schließlich lebte er in Solingen, in diesem Flüchtlingsheim. Seine geplante Abschiebung scheiterte. Auch deshalb befeuerte der Anschlag in Solingen die Debatte über die Migrations- und Asylpolitik in Deutschland. Hinzu kommt:
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs, den er in Deutschland für die terroristische Vereinigung des sogenannten Islamischen Staats führen wollte.
Am Mittag legt Isa Al-Ha im Prozess ein Geständnis ab. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, habe Unschuldige getötet und verletzt. Er erwarte eine lebenslange Haftstrafe. Zu den Vorwürfen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung äußerte er sich nicht. Wie der Angeklagte sich über Chatnachrichten radikalisiert haben könnte, ist dabei eine entscheidende Frage des Prozesses.
Es dürfen sicher auch hier fast noch mehr Fragen aufgetan haben als tatsächlich Antworten. Insofern wird alles Weitere dann hier zu klären sein.
An mehr als 20 weiteren Verhandlungstagen sollen noch etwa 50 Zeugen gehört werden. Auch Siavash Hosseini wird in einer Woche im Prozess aussagen. Er hofft auf ein hartes Urteil.
Terminprobleme, volle Arztpraxen und lange Wartezeiten. All das belastet nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch die Mediziner. Viele Patienten laufen von einem Arzt zum anderen, bis sie endlich den richtigen gefunden haben. Es kostet viel Zeit und Geld. Auch beim Deutschen Ärztetag in Leipzig wird das Problem diskutiert. Eine Lösung könnte eine stärkere Steuerung durch den Hausarzt sein.
Dr. Pukis ist Hausarzt in Neuss. Er und sein 5-köpfiges Team versorgen etwa 1500 Patienten pro Quartal im sogenannten hausarztzentrierten System. Das bedeutet, zuerst begutachtet Dr. Pukis seine Patienten, bevor er sie, wenn nötig, weiter an Fachärzte überweist.
Für die Patientinnen und Patienten, die teilnehmen, ist es ein Erfolgsmodell. Die kommen gezielter und schneller an die richtige Stelle im System. Insofern ist der Grundgedanke gut.
Dieses Prinzip, auch Primärarztsystem genannt, ist ein Thema von Medizinern und Politikern auf dem Deutschen Ärztetag in Leipzig. Die Bundesgesundheitsministerin verspricht Reformen und Effizienz im Gesundheitssystem.
Zum Beispiel das Primärarztsystem, das wir aufs Gleis setzen wollen, das wir schnell aufs Gleis setzen wollen. Um das einzuführen, braucht es einen guten Dialog und einen guten Austausch. Und wir sind uns sicher, dass wir damit für die Versorgung der Patientinnen und Patienten einen guten Schritt nach vorne gehen können.
Unterstützung dafür signalisiert der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt.
Die Medizin ist eine sehr komplexe Wissenschaft, in der inzwischen die Versorgungsebene und Versorgungseinrichtungen sehr arbeitsteilig, sehr kleinteilig mit sehr unterschiedlichen Subthemen sich befassen. Und es ist für Patientinnen und Patienten praktisch unmöglich, selbst aus eigener Kraft heraus zu entscheiden, wo sie wann an welcher Stelle zum richtigen Zeitpunkt versorgt wird.
Andere favorisieren Lotsen für Patienten.
Wir haben so viele überflüssige und im System herumirrende Patienten, dass das, egal wer lotst, das muss gar nicht der Hausarzt sein, es absolut sinnvoll ist, wenn es eine Instanz gibt, die dem Patienten dabei berät, den richtigen Weg durchs Gesundheitssystem zu gehen.
Weitere Themen wie weniger Bürokratie, künstliche Intelligenz in der Medizin werden noch bis Freitag auf dem Ärztetag in Leipzig diskutiert.
Mit solchen deutschen Raketenwerfern kann die ukrainische Armee auch aus 80 Kilometern Entfernung russische Stellungen treffen. In Frontnähe könnten die Geschosse sogar russisches Territorium erreichen. Um eine weitere Eskalation des Krieges zu vermeiden, hatte Deutschland seine Unterstützung für Kiew ursprünglich an eine Bedingung geknüpft. Keine Angriffe mit deutschen Waffen auf russisches Staatsgebiet. Bundeskanzler Merz hat nun betont, diese Reichweitenbeschränkung gelte nicht mehr.
Verteidigen kann sich nur derjenige, der auch in die Lage versetzt wird, militärische Basen anzugreifen, die auch auf dem Territorium des Angreifers liegen. Insofern wird die Ukraine damit seit langer Zeit richtigerweise in die Lage versetzt, sich wirklich gegen die russische Aggression zu verteidigen.
Soweit der Bundeskanzler heute, Matthias Theiss in Berlin. Wie sind die Äußerungen zur Reichweitenbeschränkung zu verstehen?
Ja, da hat Merz in der Tat für einige Verwirrung gesorgt. Deshalb der Reihe nach. Frankreich, Großbritannien und die USA haben ja weitfliegende Marschflugkörper an die Ukraine geliefert. Diese drei Länder haben ihre Reichweitenbeschränkung im Herbst aufgehoben. Vereinfacht gesagt, die Ukraine darf mit diesen Waffen auch tief in russisches Gebiet hinein angreifen. Und diesen Stand, sagt Merz heute nun auf Nachfrage, den habe er einfach nur wiedergegeben. Für die von Deutschland gelieferten Waffen sei seine Äußerung zwar gültig, aber, so sieht es Merz jedenfalls selber, kein Kurswechsel, sondern eine eher rhetorische Verschärfung. Denn Deutschland hat bisher überhaupt keine Systeme geliefert, die eine wirklich hohe Reichweite haben. Und Merz macht nach allem, was wir wissen, bisher auch keine Anstalten daran, etwas zu ändern. Ich denke deshalb, ihm ging es vor allem darum, den Ton gegenüber Putin zu verschärfen, auch als Signal der Unterstützung an die Ukraine, deren Präsident Zelensky morgen hier in Berlin erwartet wird.
Dankeschön, Matthias Theiss nach Berlin. Zerbombte Städte, verletzte und ausgehungerte Menschen. Die Lage der Palästinenser im Gazastreifen ist dramatisch und wird immer chaotischer. Ein neu eingerichtetes Verteilungszentrum für Hilfsgüter wurde gestürmt und teilweise geplündert. Wegen des massiven Andrangs habe das Wachpersonal erst Warnschüsse abgegeben und sich dann punktuell zurückgezogen. Das teilt die zuständige Hilfsorganisation mit. Es seit wenigen Tagen erlaubt Israel wieder Lieferungen von Lebensmitteln und Medikamenten nach Gaza. Die Vereinten Nationen sprechen von katastrophalen Zuständen und fordern, die Hilfe massiv auszuweiten. Nachdem ein Autofahrer in Liverpool in eine Menschenmenge gerast ist, gibt es neue Erkenntnisse. Der Fahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Das Motiv des 53-Jährigen ist allerdings weiter unklar. Der Brite war gestern Abend während der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge gefahren. Dabei wurden 65 Menschen verletzt.
Die Spuren der Meisterschaftsfeier des FC Liverpool sind noch zu sehen. Aber jetzt ist der Straßenzug ein Tatort. Handyvideos zeigen den Moment, als gestern um kurz nach 19 Uhr deutscher Zeit ein Auto in die Menge fährt. Schnell informieren die Behörden, der Fahrer des Autos sei weiß und Brite. Heute Nachmittag bekräftigt die Polizei, sie behandle den Vorfall nicht als Terrorismus. Wir haben einen 53-jährigen Mann verhaftet. Er steht unter Verdacht des versuchten Mordes und gefährlichen Fahrverhaltens unter Drogeneinfluss. 50 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, 4 von ihnen mit schweren Verletzungen. Ihr Zustand gilt inzwischen als stabil. Die Anteilnahme landesweit ist groß. Meine Gedanken und die des ganzen Landes sind bei all denen, die betroffen und verletzt sind. Vor allem bei den verletzten Kindern, ihren Familien und Freunden. Liverpool steht zusammen und das ganze Land steht an der Seite von Liverpool. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass der Fahrer in den abgesperrten Bereich gelangen konnte, weil er einem Krankenwagen folgte.
In Frankreich hat die Nationalversammlung heute den Weg für ein umstrittenes Reformvorhaben freigemacht. Die Abgeordneten billigten einen Gesetzentwurf, der das Recht auf aktive Sterbehilfe festschreibt. Dafür sollen allerdings strenge Regeln gelten. Unter anderem müssen die Patienten unheilbar krank und voll urteilsfähig sein. Das von einem Arzt verschriebene tödliche Medikament sollen sie im Regelfall selbstständig einnehmen. Wenn nötig, kann auch ein Arzt oder Pfleger helfen. Das Gesetz geht jetzt noch in den Senat.
Caroline Résibois ist heute nach Paris gekommen, weil sie sich ihrem verstorbenen Mann Loïc verpflichtet fühlt. Er litt an ALS, einer unheilbaren Erkrankung des Nervensystems, und hatte sich ein selbstbestimmtes Ende seines Leidens gewünscht. Auf seinem Social-Media-Kanal hat er seine Appelle für ein neues Sterbehilfegesetz festgehalten. Dass wir als Familie seinen Verfall miterleben, die furchtbare Verschlechterung seines Zustands bis zur totalen Abhängigkeit, das wollte er nicht. Loïc Résibois konnte über sein Sterben nicht selbst entscheiden. Umso mehr hofft seine Frau, dass andere es bald dürfen. Der französische Gesetzentwurf sieht weitreichendere Möglichkeiten zur Sterbehilfe vor, als es sie etwa in Deutschland bislang gibt. Voraussetzung ist die Volljährigkeit eines Patienten. Er muss noch voll urteilsfähig sein, seinen festen Wohnsitz in Frankreich haben und an einer unheilbaren Krankheit im Endstadium leiden. Diese muss von mindestens 2 Ärzten attestiert werden. Den Gegnern des Gesetzes gehen die Möglichkeiten zum freiwilligen Sterben viel zu weit. Man sieht es in den Ländern, wo die Sterbehilfe legalisiert wurde, da brechen Dämme. Am Ende ist es eine Option, die Gesellschaft einfach zu verlassen, weil jemand sich unnütz fühlt und keine Belastung mehr sein will. Die meisten Abgeordneten in der französischen Nationalversammlung überzeugten diese Bedenken nicht. Das Gesetz zur Sterbehilfe wurde am Abend mit deutlicher Mehrheit angenommen. Für Caroline Résibois ist das auch ein Erfolg ihres verstorbenen Mannes.
Vielfalt am Arbeitsplatz. Wirtschaft und Gesellschaft setzen zunehmend auf Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Interessen und Vorlieben. Den heutigen Diversity-Tag haben Unternehmen und Initiativen genutzt, um auf wertschätzende Arbeitsplätze aufmerksam zu machen. Firmen mit großem US-Geschäft verfolgen allerdings aufmerksam, was in den USA passiert. Dort führt Präsident Trump geradezu einen Feldzug gegen Diversität. Und es gibt schon deutsche Unternehmen, die darauf reagieren.
Willkommen an einem diversen, inklusiven Arbeitsplatz. In Deutschland gibt sich Europas größte Software-Schmiede SAP weltoffen. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen lag hier zuletzt bei knapp 30%. SAPs Ankündigung, die globale Frauenquote abschaffen zu wollen, kam deshalb überraschend. Denn global wird hier nun anders definiert.
Wir behalten auch die globale Kennzahl Frauen in leitenden Führungsfunktionen global bei, ohne USA.
Sprich, Frauen sollen weiter gefördert werden, explizit aber nicht mehr in den USA. Auslöser für den Strategiewechsel, die Politik des US-amerikanischen Präsidenten. Der verbot die Frauenquote zuletzt per Dekret, zwar nur in amerikanischen Bundesbehörden. Da SAP aber auch diese mit Software ausstattet, fürchtet das deutsche Unternehmen wirtschaftliche Nachteile.
Was wir da sehen, ist also eine besonders tiefe und unnötige Verbeugung vor Trump, um tatsächlich bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugt berücksichtigt zu werden.
Und das sei ein fatales Zeichen für die deutsche Wirtschaft. So sieht man es auch beim Outdoor-Ausrüster VD.
Wenn ein großes Wirtschaftsunternehmen auf den ersten Druck hin sagt, naja, dann war das nicht so wichtig mit der Vielfalt, finde ich das eine wirklich kritische demokratische Aussage. Und natürlich aus unternehmerischer Sicht denke ich, was für ein Wahnsinn.
Bei VD macht der Frauenanteil in Führungspositionen derzeit 47% aus. In der Gesamtbelegschaft sind es über 60%. Dem Druck aus den USA will man sich hier nicht beugen.
Das war die Ausgangslage. Ein großes Containerschiff läuft in Norwegen auf Grund und kommt nur knapp neben einem Haus zum Stehen. Jetzt ist der Frachter wieder frei. Das Manöver gelang, nachdem Container mit mehr als 1000 Tonnen Fracht auf ein anderes Schiff umgeladen worden waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Steuermann, der offenbar eingeschlafen war. Das Schiff wird nun im nächsten Hafen auf Schäden untersucht. Und noch eine Meldung von der Fußball-Bundesliga. Werder Bremen muss sich einen neuen Trainer suchen. Der Verein hat sich mit sofortiger Wirkung von Ole Werner getrennt. Werner hatte gestern angekündigt, seinen Vertrag nicht über die kommende Saison hinaus zu verlängern. Nun kam für ihn das Vorzeitige aus. Beim FC Augsburg ist man bei der Trainersuche bereits fündig geworden. Sandro Wagner soll dort morgen seinen Vertrag unterschreiben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 28. Mai.
Das Tief, das über den Norden Deutschlands zieht, bestimmt unser Wetter. Dabei breitet sich heute Nacht mit auffrischendem Wind teilweise länger anhaltender Regen ostwärts aus. Morgen regnet es besonders von der Mitte bis in den Süden zum Teil kräftig. Auch Gewitter mit Sturmböen sind dabei. Im Verlauf lockern die Wolken von Westen und Nordwesten her wieder auf. Heute Nacht noch 15 Grad an Rhein und Main, 7 Grad im Bayerischen Wald. Dort werden morgen 14, im Rhein-Main-Gebiet 21 Grad erreicht. Am Donnerstag mehr Wolken als Sonne, aber nur noch ab und zu Regen, vor allem vom Nordwesten bis in den Südosten. Am Freitag außer im Norden und Osten viel Sonnenschein und deutlich wärmer. Am Samstag schwül und im Verlauf zum Teil kräftige Schauer und Gewitter.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Und der kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Ich bin Christopher Gaube. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo. Regelmäßig, da treffen sich ja die nordischen Staaten, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden zu einem Gipfeltreffen. Da werden dann besonders die nordeuropäischen Themen besprochen. Und zu diesen zählt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine insbesondere auch die eigene Sicherheitslage. Schweden und Finnland sind ja deshalb im vergangenen Jahr der NATO beigetreten. Und der Krieg in der Ukraine, der läuft noch immer. Heute hat der Nordische Rat wieder getagt. Zu Gast war Bundeskanzler Friedrich Merz und natürlich wurde auch darüber gesprochen, wie es mit der Ukraine weitergehen soll. Merz unterstrich die enge Verbindung nach Kiew, konnte aber auch nicht allzu viel Optimismus ausstrahlen. Sophie Donges berichtet.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Kharkiv zugestimmt. Merz war zu Gast beim nordischen Gipfel in Finnland, an dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der nordischen Länder teilnehmen. Am Morgen führte er bilaterale Gespräche mit seinem finnischen Amtskollegen Orpo. Von ihm gab es Lob für die deutliche Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben. Die stelle einen historischen Wendepunkt für ganz Europa dar, so Orpo. Auch Finnland will seinen Militärhaushalt steigern. Russland ist aggressiv, unberechenbar und eine bleibende Bedrohung für die Sicherheit Europas. Von daher machen wir auch in Finnland viel. Wir wollen unsere Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die NATO ist dabei sehr wichtig. Auch in der NATO müssen wir zusammen die Verteidigung im Ostseeraum verstärken. Die Reise des Kanzlers endet startete mit einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Stubb in dessen Sommerresidenz. Stubb hat als Präsident nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern ist auch verantwortlich für Außen- und Sicherheitspolitik.
Ja, und in Sachen Ukraine-Krieg hat ja eine Aussage von Kanzler Merz die Runde gemacht, dass die westlichen Verbündeten keine Reichweitenbeschränkungen mehr für die in die Ukraine gelieferten Waffen aufstellen. Jetzt hat Merz nochmal nachgeschärft. Die westlichen Länder hätten diese Auflage längst aufgegeben, hat er gesagt. Darüber hat Birgit Langhammer vom NDR mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Pagung gesprochen. Sie ist Programmleiterin Internationale Politik bei der Körber Stiftung, die sich mit vielen gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Zunächst ging es da um die Frage, ist das dann jetzt wirklich gar nichts Neues, was Merz da in Sachen Reichweitenbeschränkung gesagt hat?
Warum das so interessant ist, ist ja, dass er in seinem Kommentar eben nicht nur die britischen und französischen Waffen erwähnt hat, sondern ja auch die deutschen Waffen. Und da kam eben sofort die Frage auf, ob das möglicherweise auch im Zusammenhang mit einer Lieferung des Taurus, die Merz eben doch freigeben könnte, erfolgt. Weil Selenskyj kommt ja am Mittwoch nach Berlin und da ist man natürlich gespannt, was er zu verkünden hat oder was er den Ukrainern auch anzubieten hat. Und ich glaube, die Verwirrung entstand, weil es ganz offensichtlich ein bisschen falsch formuliert war von Friedrich Merz.
Und was lesen Sie jetzt raus? Also Taurus sagt ja inzwischen, glaube ich, auch schon jedem in dieser Debatte sonst etwas, weil das haben wir selbst schon während der Ampelregierung immer wieder diskutiert, Taurus ja oder nein. Damals hat Kanzler Scholz gesagt nein.
Also ich halte das auch weiterhin für gültig. Natürlich ist so ein Besuch Selenskyjs in Berlin immer für eine Überraschung gut, auch für solche eine Ansage. Aber da bräuchte er eben die Zustimmung des Koalitionspartners, der SPD und vor allen Dingen auch der eigenen Verbände der ostdeutschen Verbände innerhalb der CDU, die dort auch sehr skeptisch sind. Deswegen halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass er diesen Schritt gehen wird.
Wenn wir nochmal zurückgehen, aber auch zur Aussage und eben auch, was damit verbunden ist in jeweils Russland und der Ukraine. Kritik kam ja schon gleich aus Moskau. Also nochmal zu unterstreichen, dass die Ukraine auch Militäranlagen in Russland angreifen dürfe. Welches Signal sendet das aus Ihrer Sicht nach Moskau? Welches Eskalationsrisiko steckt da vielleicht aber auch drin?
Also ich sehe da kein neues oder größeres Eskalationsrisiko. Das, was wir in den letzten Monaten grundsätzlich sehen, ist, dass die Ukraine sowohl mit Drohnen als auch mit Präzisionswaffen für das Militär, für die Logistik wichtige Knotenpunkte in Russland angreifen. Das ist eben auch Teil einer Landesverteidigung, die Ukraine ja betreiben muss und etwas, was wir eben schon seit mehreren Monaten sehen. Ich glaube, dass diese Kommentare aus Moskau viel weniger darauf abzielen, dass wir hier etwas wirklich Neues haben, sondern lediglich, dass man sich sehr wohl bewusst ist in Moskau, dass das eine sehr kritische Debatte in Deutschland ist und dass man die versucht, nochmal auszunutzen.
Der russische Außenminister Lavrov hat dann auch weiter ins Spiel gebracht den US-Präsidenten Trump und er meinte, Trump sehe seine diplomatischen Bemühungen durch europäische Politiker sabotiert. Ist das jetzt einmal zu sehr ums Eck gedacht oder hat er einen Punkt?
Nein, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich ist es ja ohnehin so, dass es in Russlands Interesse ist, wenn sich das westliche Bündnis, also vor allen Dingen die Europäer, Europäerinnen und die USA in Streitigkeiten befinden, also wenn man sich eben nicht mehr einig ist. Und genau mit solchen Sachen versucht man darauf natürlich abzuzielen. Und es ist natürlich auch in einer gewisser Weise zynisch, wenn man alleine mit dieser Ansage, also wenn man aus russischer Sicht den Deutschen oder Merz vorwirft, dass man alleine mit diesem Kommentar Friedensbemühungen untergräbt, während man ja selbst massiv die Ukraine angreift.
Wobei Merz auch noch mal gesagt hat, er glaubt eben, dass Russland nicht interessiert ist an einem Waffenstillstand und man müsse die Ukraine weiter unterstützen. Also wo verlaufen da für Sie dann aber auch wirklich ja die diplomatischen Beziehungen, die noch auf Erfolg ausgerichtet sind oder ist damit da auch schon ein Schlusspunkt gesetzt?
Also wir sehen jetzt ja in den letzten Wochen wirklich verstärkt Bemühungen auch auf Drängen der USA zu Verhandlungen zu kommen. Und das, was wir sehen, ist ja, dass Russland mit immer neuen Winkelzügen, immer neuen Forderungen, auch immer neuen Änderungen der eigenen Verhandelspositionen, also beispielsweise, dass man einen Waffenstillstand an die Grundprobleme des Krieges oder die Grundursachen des Problems knüpft, womit man ja eigentlich Verhandlungen über einen Waffenstillstand quasi so groß macht, dass sie kaum noch möglich sind. Also wir haben es von der Inhaltetaktik aus Moskau zu tun, Und ich glaube, diese Gespräche jetzt zwischen Deutschland und der Ukraine oder auch zwischen Merz und anderen europäischen Partnern sind vielmehr dazu geneigt zu schauen, wie kann man sich als Europa gemeinsam auch mit der Ukraine so positionieren, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu haben gegenüber Moskau, aber eben auch zunehmend gegenüber Washington.
Sagt Dr. Sarah Pagung, Politikwissenschaftlerin bei der Körber-Stiftung. Das waren gestern Abend schreckliche Bilder aus Liverpool. Eigentlich wollten tausende Fußballfans den Meistertitel ihrer Heimatmannschaft feiern. Dann steuerte ein Auto in die Menschenmenge. Dutzende Feiernde wurden dabei teilweise schwer verletzt. Jetzt gibt es Vermutungen, dass der Autofahrer offenbar unter Drogen stand. Der 53-jährige Tatverdächtige wurde jedenfalls wegen des Verdachts des versuchten Mordes, gefährlichen Fahrens und des Fahrens unter Drogeneinfluss verhaftet. Das gab die Polizei am Nachmittag bekannt. Valerie Krall.
Neue Informationen über das Motiv der Tat teilte die Polizei in ihrer Pressekonferenz am Nachmittag nicht mit. Allerdings gab es zumindest Details darüber, wie der Täter überhaupt in die Waters Street in Liverpool gelangen konnte. Das Gelände war wegen der Meisterfeier des FC Liverpool eigentlich großräumig abgesperrt. Der Fahrer sei allerdings wohl hinter einem Krankenwagen hergefahren, für den die Absperrung kurzzeitig geöffnet worden war. Der 53-jährige Brite fuhr dann in die Menge und verletzte mehrere Dutzend Menschen. Die genaue Zahl der Verletzten wurde von der Polizei heute deutlich nach oben korrigiert. Mehr als 50 Menschen seien im Krankenhaus behandelt worden, 11 seien immer noch dort, der Zustand sei aber bei allen stabil. Um Spekulationen über die Herkunft des Fahrers vorzubeugen, hatte die Liverpooler Polizei gestern sehr schnell mitgeteilt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen weißen Briten handele. Nun gab sie bekannt, dass sie wegen des Verdachts des versuchten Mordes, gefährlichen Fahrens und Fahrens unter Drogeneinflusses gegen ihn ermittele. Umfassende Ermittlungen zu weiteren Hintergründen der Tat seien im Gange.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Das Relegationsrückspiel zwischen Braunschweig und Saarbrücken geht in wenigen Minuten los. Für die Niedersachsen stehen die Chancen auf den Klassenerhalt ganz gut. Jakob Silvester Schmidt.
Ja, das Hinspiel hat die Eintracht mit 2:0 beim ersten FC Saarbrücken gewonnen. Aber noch ist eben nichts durch. Auch Trainer Marco Fitzner hat nochmal gewarnt und eine ebenso konzentrierte Leistung wie im Hinspiel von seiner Mannschaft gefordert. Mein Kollege Mats Nicholson ist live vor Ort. Stadion ausverkauft, ist alles angerichtet für den Klassenerhalt?
So ist es, die Mannschaften kommen gleich auf den Platz, ausverkauft, auch der Gästeblock ist voll. 2000 Fans sind aus dem Saarland mit nach Niedersachsen gereist und hoffen, dass der FC Saarbrücken es noch irgendwie schafft, in die zweite Liga aufzusteigen. Ein bisschen überraschende Aufstellung von Alois Schwarz, dem Trainer des FC Saarbrücken, der ein bisschen in die Kritik geraten war nach dem Hinspiel für eine sehr defensive Herangehensweise. Jetzt lässt er seinen Topscorer Kai Brünker erstmal draußen, wird das Spiel verändern, Multaub und Vasiliades, auch der Kapitän Zeitz sitzt erstmal draußen, also Multaub und Vasiliades. Ja, das sind dabei. Ich bin gespannt, wie offensiv und mutig die Gäste aus dem Saarland hier auftreten. Sie haben es gesagt, dass sie das vorhaben. Aber ob das dann wirklich in die Realität herumzusetzen ist, es spricht ganz viel für Eintracht Braunschweig. Unverändert die Mannschaft von Trainer Marc Fitzner. Wenig überraschend. Fitzner ja wenige Tage da. Es ging vor allem um gutes Zureden, eine leicht veränderte Ansprache. Dann gewinnt sein Team das Hinspiel 2:0 in der Relegation. Und natürlich ändert er dann nichts, sondern setzt eben auf diese Stabilität. Jetzt geht's gleich los. Eintracht Braunschweig führt nach der Hälfte der Relegation mit 2:0 gegen Saarbrücken.
Soweit Mats Nicholson, Dankeschön. In einer Stunde hören wir uns dann auch wieder. Anpfiff also gleich um 20.30 Uhr. Und dann blicken wir noch zu den French Open. Nach mehr als 3,5 Stunden hat der Nürnberger Maximilian Matera gegen den Australier Adam Walton in 5 Sätzen verloren. Damit stehen aus deutscher Sicht mit Daniel Altmaier und Alexander Zverev 2 Herren in Runde 2. Altmaier spielt am Mittwoch gegen den Tschechen Vít Kopřiva. Zverev setzte sich souverän gegen den US-Amerikaner Leonard Chen mit 6:3, 6:3 und 6:4 durch und ist erst am Donnerstag wieder im Einsatz. Der Hamburger sagte nach dem Spiel, dass er auf 2 spaßige Wochen in Paris hoffe. Für ihn sei Roland Garros ein besonderer Ort. Ganz frisch und aktuell jetzt noch die Meldung, dass Sandro Wagner Trainer beim FC Augsburg wird. Der derzeitige Assistent von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird also Nachfolger des Dänen Jes Torup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das bestätigte der Club der deutschen Presseagentur. Auch weitere Medien berichteten bereits über die Personalie.
Der Sport hier im ARD-Infoabend war das mit Jakob Silvester Schmidt. Vielen Dank.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Petra Mittermeier. Tausende Menschen haben im Gazastreifen ein Verteilzentrum der Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation gestürmt. Bei dem Vorfall in Rafah im Süden des Gazastreifens war die Menschenmenge offenbar so groß, dass sich die Mitarbeiter der Hilfsorganisation zurückzogen. Als dann noch ein israelischer Panzer sowie ein Hubschrauber auftauchten und Schüsse zu hören waren, brach Panik aus. Die Organisation macht die islamistische Hamas für das Chaos verantwortlich. Sie hatte demnach mehrere Stunden lang die Hilfstransporte blockiert. Bundesfinanzminister Klingbeil will die Investitionen des Bundes in diesem Jahr deutlich steigern. Klingbeil nannte eine Summe von insgesamt 110 Milliarden Euro, finanziert aus dem regulären Bundeshaushalt und den Sondervermögen. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Für ihn habe oberste Priorität, Deutschland auf Wachstumskurs zu bringen, erklärte der SPD-Vorsitzende. Dazu trügen sowohl die Investitionen bei, die aus dem regulären Haushalt bezahlt werden, als auch zusätzliche Investitionen aus dem Schuldenpaket sowie aus dem Klima- und Transformationsfonds. Klingbeil reagierte mit seiner Ankündigung auf Kritik der Grünen, die in den vergangenen Tagen vor Haushaltstricks gewarnt hatten. Aus dem Finanzministerium hieß es, bei der Aufstellung des Haushalts würden alle Bedingungen eingehalten, die bei der Entscheidung über das schuldenfinanzierte Sondervermögen mögen vereinbart worden sein.
Angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine fordert Bundesaußenminister Wadefuhl einen Schulterschluss mit den USA. Der Druck auf Russland müsse aufrechterhalten werden, damit Kreml-Chef Putin an den Verhandlungstisch komme, sagte Wadefuhl vor seinem Abflug in die USA. Die Sanktionen müssten verschärft werden. Wadefuhl beginnt morgen seinen Antrittsbesuch in den USA. Er will mit US-Außenminister Rubio über ein gemeinsames Vorgehen bei den aktuellen Krisen beraten. 4 Städte bzw. Regionen in Deutschland haben Interesse an der Ausrichtung von Olympischen Sommerspielen. Berlin, Hamburg, München und das Ruhrgebiet. Berlin hat heute seine Bewerbung präsentiert, zusammen mit Partnerländern. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Segelwettbewerbe ausrichten. Aus Berlin, Jan Menzel.
Berlin habe eine Strahlkraft wie keine andere deutsche Stadt. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner gibt sich zum Auftakt der Bewerbung im Olympiastadion selbstbewusst. Zumal Berlin nicht alleine antritt. Mit Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen habe man starke Partner. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig spricht vom großen Traum Olympia und nur wer an den Start gehe, könne auch im Ziel einlaufen. Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, betont, bei Olympia gehe es nicht nur um Sport, sondern auch um Frieden und Fairness.
Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht gebietsweise Regen und einzelne Gewitter. Im Südosten noch trocken, Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Morgen im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch. Von Westen freundlicher, 14 bis 20 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Mit Christopher Gaube. Hallo. Bei Pride-Paraden wie dem Christopher Street Day, da gehen viele Menschen auf die Straße, um für Sichtbarkeit zu sorgen, und zwar für Schwule, Lesben, Bisexuelle, aber auch für trans- und intergeschlechtliche Personen. Sie wollen aktiv gegen den wachsenden Hass, gegen Ausgrenzung und politische Rückschritte kämpfen. Das wollen auch viele Menschen in Ungarn angesichts der restriktiven Politik unter Staatschef Viktor Orban. Und der will die Pride-Paraden gleich ganz verbieten und stößt damit auf massiven Widerstand seiner EU-Partner. Katrin Schmidt berichtet.
Ein Verbot der Pride-Parade, die vor allem eine Demonstration für die Rechte von lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen sowie queeren Menschen ist. Mit diesem Plan scheint Ungarns Regierungschef Viktor Orban in der EU ein bereits gut gefülltes Fass zum Überlaufen zu bringen. So formuliert es etwa die schwedische Europaministerin Jessica Rosenkranz.
Auch Schweden hat jetzt einen wichtigen Brief unterzeichnet, in dem die Maßnahmen gegen die Pride-Paraden als völlig inakzeptabel benannt werden. Am Ende geht es darum, dass wir entschieden gegen Länder vorgehen, die systematisch unsere Werte untergraben und unseren gemeinsamen Grundsätzen nicht gerecht werden.
Unterzeichnet wurde die Erklärung auch von Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten, Österreich, Dänemark und weiteren, derzeit insgesamt 17 Staaten. Der Schutz von LGBTQ+-Personen ist ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Werte, heißt es in der Erklärung. Und generell drohe das Recht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt zu werden. Die ungarische Regierung hatte im März ein Gesetz verabschiedet, das als Grundlage für ein Quasi-Verbot der Pride-Parade in Budapest dient. Es erlaubt der Polizei, Gesichtserkennungssoftware einzusetzen, um Teilnehmer aufzuspüren und mit Strafen zu belegen. Auch die EU-Kommission sieht darin einen Verstoß gegen EU-Recht, so Justizkommissar Michael McGrath. Er habe die Regierung in Budapest bereits aufgefordert, das Gesetz zurückzunehmen.
Sollte dies nicht geschehen und Ungarn dieses Gesetz anwenden, ist die Kommission bereit, alle Maßnahmen zu ergreifen. Es liegt an Ungarn. Wenn es keine positive Reaktion gibt, ist die Kommission bereit, zum Schutz des EU-Rechts, der Grundfreiheiten und der Grundrechte der europäischen Bürger, einschließlich der ungarischen Bürger, zu handeln.
Aus Sicht von Ungarns Europaminister Janos Boka gibt es kein explizites Pride-Verbot. Ungarn habe eben das Recht zu handeln, um die moralischen Normen der Nation aufrechtzuerhalten, heißt es aus Budapest. Auch mit Verweis auf ein Gesetz von 2021, das die Information Minderjähriger über Homosexualität und Geschlechtsidentität stark einschränkt. Doch das sei eben keine nationale Angelegenheit, betont der deutsche Europastaatsminister Gunter Kriechbaum.
Es geht hier um die Rechte der Bürger, die europäische Bürger sind. Und das ist der Job einer europäischen Kommission, egal in welchem Land Europas, in welchem Land der Europäischen Union, die Rechte der Bürger zu schützen.
Die Geduld der Kolleginnen und Kollegen in der EU mit Ungarn schwinde von Tag zu Tag, so Kriechbaum. Womöglich ist also die Zeit gekommen für das schärfste Schwert der EU.
Sie wissen, das ist im Rahmen von Artikel 7 ein zweistufiges Verfahren. Die erste Stufe ist schon relativ lange gezogen. Es kann einem niemand hier vorwerfen, dass wir keine Geduld gehabt hätten, sodass wir uns natürlich jetzt auch irgendwann einmal Gedanken machen müssen, wie wir hier in medias res gehen.
Das könnte am Ende des Verfahrens bedeuten, dass Ungarn kein Stimmrecht mehr bei EU-Entscheidungen hätte. Dafür müssten die übrigen 26 Mitgliedstaaten einstimmig feststellen, dass eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der Rechtsstaatlichkeit vorliegt. Die Diskussion zumindest um dieses Artikel 7-Verfahren ist wieder in vollem Gange. Unterdessen planen viele Europaabgeordnete, ihre Solidarität mit den Veranstaltern der Budapester Pride zu zeigen und am 28. Juni in großer Zahl in Ungarns Hauptstadt zu feiern.
Der ARD-Infoabend. Wirtschaft.
Bleiben wir mal beim Thema Vielfalt. Wenn Vielfalt gewinnt, dann gewinnt Deutschland. Das ist das Motto des 13. Deutschen Diversity-Tags, der heute stattfindet oder in weiten Teilen auch schon stattfand, ins Leben gerufen von der Charta der Vielfalt. Und gerade in diesem Jahr ist es wichtig, genauer auf die Vielfalt in Unternehmen zu schauen, denn US-Präsident Donald Trump will ja Schluss machen mit Diversität. Einige US-Unternehmen haben ihre Diversitätsprogramme schon heruntergefahren, Facebook-Mutter Meta zum Beispiel, der Google-Konzern Alphabet oder Autobauer Ford. Und auch deutsche Unternehmen in den USA sind betroffen. Hier als Beispiele Volkswagen oder auch die Telekom. Was wird aus Diversity, beispielsweise aus kultureller, sozialer und religiöser Vielfalt in der Arbeitswelt? Darüber hat Andreas Bönisch vom SWR mit Katharina Wrohlich gesprochen. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ja, was bedeutet es für die Wirtschaft, wenn denn Unternehmen ihre Diversitätsprogramme reduzieren oder auch beenden?
Ja, das ist kein gutes Zeichen, denn warum haben die Unternehmen das gemacht? Die haben das ja gemacht, um möglichst attraktiv für viele, viele verschiedene Talente zu sein und nicht nur für die Gruppen, die sowieso schon in diesen Unternehmen sehr stark repräsentiert sind. Und das ist vor allem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sehr wichtig. Wir sprechen ja in vielen Kontexten darüber, eben das Arbeitskräftepotenzial zu heben. Und Diversitätsprogramme waren eben schon vor allem auch dahingehend wichtig, dass man gesagt hat, okay, wir sprechen auch bislang unterrepräsentierte Gruppen an. Und wenn jetzt diese Programme eingestellt werden, dann verlieren Unternehmen eben für diese Gruppen an Attraktivität.
Welches wirtschaftliche Denken könnte denn hinter einem solchen Handel stecken, in dem für Vielfalt in der Belegschaft kein Platz mehr ist?
Naja, die Unternehmen haben eben reagiert auf die Aktionen der US-amerikanischen Regierung. Also Trump hat ja Unternehmen, die eben Bundesaufträge bekommen wollen oder mit Bundesbehörden zusammenarbeiten, die Unterstützung von Diversity-Programmen verboten. Und darauf haben eben natürlich viele Unternehmen reagiert. Für die Unternehmen ist das schon ein Dilemma. Ja, also klar, die USA sind ein großer Markt und da auch Bundesaufträge aus den USA sind natürlich wichtig. Und die Unternehmen sind da in einem Dilemma, einerseits hier sich mit der US-Regierung der aktuell nicht zu verscherzen. Andererseits machen sie durch diese in vielen Fällen schon sehr krasse Kehrtwende auch viel Vertrauen kaputt. So nach dem Motto, naja, wenn es nichts kostet, stehen wir hier für bestimmte Werte, Vielfalt und so weiter. Und beim ersten kleinen Gegenwind wollen wir davon nichts mehr wissen. Also diese Maßnahmen sind zwar einerseits kurzfristig betriebswirtschaftlich vielleicht nachvollziehbar, aber langfristig hat auch so eine Kehrtwende Kosten für die Unternehmen.
Lassen Sie uns ganz konkret auf ein Beispiel hier aus der Region schauen. Der Softwarekonzern SAP, ich hatte es gesagt, der hat sich von der Frauenquote in Deutschland verabschiedet, was ein negatives Echo natürlich hervorgerufen hat. Ist diese Kritik berechtigt oder braucht ein modernes Unternehmen wie SAP eine solche Quote vielleicht auch gar nicht mehr?
Nee, so weit sind wir leider noch nicht, dass wir sagen könnten, Frauenquoten brauchen wir nicht mehr. Also wir beobachten das am DIW mittlerweile seit 20 Jahren, die Entwicklung der Frauenanteile in Vorständen und Aufsichtsräten der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Und wir haben schon gesehen, die gesetzlichen Vorschriften, die es in Deutschland ja gibt, für Geschlechterquoten für Aufsichtsräte und mittlerweile auch Vorgaben für Vorstände, die haben schon viel bewirkt. Also nur mit freiwilligen Selbstverpflichtungen sind wir da lang nicht so weit gekommen. Und da kann man schon sagen, da profitieren alle davon. Denn warum haben wir bislang so wenig Frauen oder andere unterprivilegierte Gruppen in diesen Positionen? Das hat sehr viel damit zu tun mit stereotypen Zuschreibungen, dass wir in bestimmten Gruppen von Menschen bestimmte Eigenschaften zutrauen und anderen nicht. Und wenn wir über solche Quoten, die brechen das ja auf. Und davon können alle profitieren, weil man dann eben nicht mehr eingeengt wird durch diese stereotypen Zuschreibungen.
Sagt Katharina Wohlig, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Wir bleiben bei der Wirtschaft. Nach 2 Jahren Rezession in Deutschland wird es jetzt wohl noch ein drittes geben. Davon gehen die Deutsche Industrie- und Handelskammer, DIHK, aus. Das wäre dann das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Wirtschaft 3 Jahre lang hintereinander schrumpft. Die DIHK hat rund 23.000 Unternehmen aller Größe und aus allen Bereichen nach ihrer Geschäftslage gefragt. Das Ergebnis? Sie bleiben pessimistisch. Aus Berlin, Anja Dobrodinsky.
Um 0,3 Prozentpunkte schrumpfen wird das Bruttoinlandsprodukt wohl in diesem Jahr, sagt die DIHK voraus. Im Herbst war ihre Prognose noch düsterer. Dann aber liefen die ersten 3 Monate 2025 besser als erwartet. Leider habe das nur daran gelegen, dass die Unternehmen in Erwartung der US-Zölle ein paar Geschäfte vorgezogen haben, erklärt DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow.
Wenn Sie wissen, am 2. April wird aus den USA der Liberation Day wahrscheinlich umfangreiche Zollankündigungen erfolgen, dann führen wir das eben auf die Vorzieheffekte zurück.
Inzwischen schätzt 1/4 der deutschen Firmen ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Das ist die pessimistischste Einschätzung seit der Corona-Pandemie. Nur eine Minderheit erwartet, dass es bald wieder bergauf geht. Eine leichte Erholung gibt es in der Industrie und im Baugewerbe. Die geht vermutlich auf das Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Allerdings muss dieses Geld für 12 Jahre reichen, gibt Helena Melnikow zu bedenken. Dann seien es nur noch rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Davon dürfe man nicht die Welt erwarten. Insgesamt plant knapp jeder dritte Betrieb, weniger zu investieren. Und wenn die Firmen Geld ausgeben, dann nicht für Innovationen oder zum Expandieren.
Das geht alles nur in Ersatzbedarf oder in den Bereich Rationalisierung. So, das heißt, ich ersetze nur noch, was ich ohnehin ersetzen muss, um das am Laufen zu halten. Oder ich investiere in einen Bereich, der mir eventuell Kosten spart.
Warum ist die Wirtschaft so pessimistisch? Die Mehrheit gibt die Schuld der Politik. Auf Nachfrage erläutern sie, was sie damit meinen. Die Behörden arbeiten ihnen zu langsam, Genehmigungsverfahren ziehen sich und es wird zu wenig gegen drohende oder schon existierende Zölle unternommen. Die IHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow kritisiert, dass sich die Politik so auf die USA konzentriere. Dabei gäbe es zum Beispiel auch in Lateinamerika oder Asien interessante Märkte.
Wir vergessen eigentlich das, was sonst noch auf der Welt auf uns wartet. Wir brauchen ganz dringend neue Freihandelsabkommen. Mercosur ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Wir haben Indien, wir haben Indonesien.
Zu schaffen macht den Betrieben außerdem die schwache Nachfrage im Inland und die hohen Arbeits- und Energiekosten. Die DIHK fordert deshalb ein schnelles, kleines Konjunkturpaket von der neuen Bundesregierung.
Senkung der Stromsteuer, das kann der Bund alleine. Da braucht er keine Länder, keine Kommunen zu. Halbierung der Übertragungsnetzentgelte. All diese Punkte, wo ich sage, das kann ich auch bis zum Sommer umsetzen und es ist auch angekündigt.
Die DIHK begrüßt, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll. Das sei ein Schritt in Richtung weniger Bürokratie.
Die Zeit 20.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Ich bin Clemens Schulze. Ich grüße Sie. 17 Jahre lang stand er an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutschlands größter Kultureinrichtung. Jetzt geht Hermann Partzinger in den Ruhestand. Heute übergibt der Prähistoriker und Archäologe den Staffelstab an seine Nachfolgerin Marion Ackermann. Er hinterlässt ihr eine mühevoll restaurierte Stiftung, aber auch jede Menge Baustellen. RBB-Kulturreporterin Barbara Wiegand hat Hermann Partzinger zum Gespräch getroffen und mit ihm Bilanz gezogen.
Ja, Hermann Partzinger, 17 Jahre lang waren Sie Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, länger als Angela Merkel Kanzlerin war. 17 Jahre lang Chef auf der Brücke des Kulturtankers, der Megakultureinrichtung, wie die SPK auch genannt wird, mit 21 Museen, dazu Bibliotheken, Institute und 2000 Mitarbeitern. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn da jetzt von Bord oder sind Sie noch gar nicht dazu gekommen?
Gut, die letzten Tage sind voll durchgetaktet. Das geht nochmal volle Pulle von morgens bis abends mit Terminen. Es ist irgendwie noch so unwirklich in gewisser Weise. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es jetzt bald alles endet. Aber andererseits fühlt man dennoch schon auch den Blick, die Selbstbestimmtheit, was die Zeitplanung betrifft, neue Projekte und so. Natürlich wird es ein Abschied immer wehmütig nach so vielen Jahren, ne, von den Projekten, von den Menschen in der Stiftung. Aber so ist es nun mal und das ist auch gut und richtig so und ich freue mich auch auf die Zeit danach.
Kommen wir mal zu den Projekten, beziehungsweise man kann ja auch sagen, die SPK, das ist schon eine ganz schön große Baustelle in vielen Teilen. Zunächst mal wörtlich genommen, ich glaube 14 Bauprojekte, wenn ich es richtig gelesen habe, sind fertig geworden in ihrer Amtszeit. Bei anderen steckt man ja noch mittendrin. Die milliardenschwere Sanierung des Pergamonmuseums, der Neubau des Berlin Modern am Berliner Kulturforum. So langsam sieht man das ja aus dem Untergrund hervorwachsen. Wie gut ist es denn, dass man das so alles unter Dach und Fach hat? In heutigen Zeiten, da würde man wahrscheinlich solche Großprojekte gar nicht mehr so einfach durchkriegen, denke ich mir. Ne?
Naja, es ist in der Tat gut, dass wir vieles so gut vorangebracht haben, so weit vorangebracht haben, wichtige Entscheidungen haben treffen lassen können. Die Zeiten, was die Finanzen betrifft, werden sicher nicht besser, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube schon, dass für die öffentliche Hand, vor allem der Bund, der ja Bau- und Finanzierungsmaßnahmen zu 100% finanziert, weiterhin zur Stiftung stehen wird, was die Sanierung betrifft. Uns steht das alte Museum etwa noch bevor von Schinkel, was in einem sehr schlechten Zustand ist. Da kann man nicht warten, bis Pergamon fertig ist, sonst stürzt es irgendwann ein. Das muss man so drastisch sagen. Aber wenn ich an Berlin Modern denke, ich fürchte oder vermute, dass das für lange Zeit der letzte komplette Neubau in dieser Dimension eines Museums der Stiftung gewesen sein dürfte. Insofern glaube ich, es ist wichtig, dass es soweit ist. Und ich bin gestern vorbeigefahren an der Baustelle. Das steht ja schon übermannshoch, wächst es schon aus der Baugrube raus. Das ist eben, wenn man keinen komplizierten Baugrund hat, dann geht der Rohbau relativ schnell und Ende des Jahres soll ja bereits das Richtfest stattfinden.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle, die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hier war man ja in einem von der einzigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Wissenschaftsrat in Auftrag gegebenen Gutachten. Von Zerschlagung war ja da sogar die Rede. Sie haben sich immer dagegen positioniert. Sie hat sich als Verfechter einer gesamten Preußenstiftung auch gesehen und die sie auch zusammen erhalten wollten. Und dann hat sich diese Preußenstiftung, ich sag mal ganz salopp, begonnen, sich selbst zu reformieren. Jetzt ist ja diese Reform Gesetz ab Dezember diesen Jahres und im Koalitionsvertrag auch von SPD und CDU fest verankert. Kann man also sagen, ja, das hat so funktioniert. Wir haben uns aus uns selbst heraus auch reformiert und wir haben viel erreicht.
Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Es war damals so, dass Monika Grütters und ich waren uns eigentlich einig, dass die Stiftung eine Modernisierung braucht, dass die Strukturen verändert werden müssen und dass es dazu aber eine Evaluation durch Externe braucht. Und ich habe auch dafür plädiert, den Wissenschaftsrat damit zu beauftragen. Der ist unabhängig, der ist neutral und das Gutachten ist ja auch sehr gut. Alle Einrichtungen, denen wurden Bestnoten gegeben. Bei den staatlichen Museen hat man das riesige Potenzial dargestellt, aber das nicht abgerufen werden kann aufgrund der Unterfinanzierung, die strukturelle Dimensionen einnimmt. Und das ist auch völlig korrekt. Die Auflösung des Daches hatte mich dann etwas verwundert, wieder sozusagen entlang der Spartengrenzen das aufzuschlüsseln. 3 oder 4 oder 5 unabhängige Einrichtungen werden mehr Personal gebraucht, vor allem für Verwaltung. Und wenn wir Personal brauchen, dann muss es in die Inhalte gehen. Und ich glaube, wir stehen in der Pflicht, und es ist ja zum Glück dann so gekommen, dass wir diesen Verbund besser machen müssen. Wie können Museen, Bibliotheken, Archive, Forschungsinstitute im digitalen Zeitalter ihre Expertisen verknüpfen, gemeinsam besser werden? Und das haben wir dann selber in die Hand genommen, in Begleitung natürlich von externen Beratern. Aber natürlich Stiftungsrat, Bund und Länder haben sich regelmäßig sehr eng das begleitet und regelmäßig berichten lassen. Und im Endeffekt kann man sagen, die zwei Elemente, die Kernpunkte der Reform, die der Stiftungsrat so im Beginn beschlossen hatte, war, dass die Einrichtungen möglichst viel Autonomie bekommen. Nicht mehr die SBK der 5, wo alle Museen eine Einrichtung sind, sondern die SBK der 25. Und ich muss wirklich sagen, auch das Zusammenwirken mit einem Vorstand, das wir ja schon begonnen haben, jetzt noch Interimsvorstand, der richtige muss erst noch gewählt werden, das ist, alle haben gesagt, ja, verliert der Präsident da nicht Macht und so, das ist komplett lächerlich. Im Grunde zu siebt kann man ganz anders die divergierenden Interessen zum Teil mit einbinden und gemeinsam nicht diesen Tanker, sondern diese Flotte, wie es jetzt ist, steuern. Und die Identifikation eben der anderen Leitungen, die mit dem Vorstand eingebunden sind, ist, glaube ich, genau der richtige Weg in die Zukunft.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle. Ich würde sagen, das ist ja mal das Fundament des Ganzen. Und zwar sind das die Finanzen, das Geld. Immerhin um 12 Millionen Euro haben Bund und Länder, die im 75-25 Verhältnis, glaube ich, die Stiftung finanzieren, den Haushalt erhöht, so dass wir jetzt eben auf die knapp 500 Millionen Euro kommen im Jahr. Die Baumittel im Übrigen trägt ja der Bund alleine. So, jetzt die große Gretchenfrage. Reicht das?
Nun, zunächst mal muss man sagen, seit 1996 haben die Länder zum ersten Mal, die übrigen 15, wieder ihren Beitrag erhöht. Um 10%. Nun liest man immer, ja, das ist doch nicht viel, was ist denn da schon? Ja, aber ich meine, es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Man muss sich klar machen, in welcher Situation auch die Kultureinrichtungen in den Ländern sind. Da ist es ja genauso, wenn nicht schlimmer als bei uns. Insofern finde ich es ein großes und wichtiges Zeichen der Solidarität, dass uns das alleine nicht aus den Problemen löst, ist klar. Aber insgesamt, diese 10%, die auch der Bund liefert, 12 Millionen, wenn wir die 12 Millionen wirklich zur Qualitätsverbesserung einsetzen können, was die Selbstständigkeit der Einrichtung betrifft, Museumsteams und so weiter, und da sind wir uns im Vorstand einig, diese Mittel reichen durchaus, um einen großen Sprung nach vorne zu machen. Aber wenn diese 12 Millionen benutzt werden, um steigende Betriebskosten, Bewachungskosten, Energiekosten und so weiter zu decken und nicht in die Reform fließen, dann hat die Stiftung in der Zukunft wirklich ein Problem. Und das ist eigentlich der Punkt.
Hermann Partzinger, wenn wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber mit dem Blick auf natürlich eine politische Lage, die sich sehr verändert hat. Mitreden der Länder, gut auch im Bund, sind sie stark? Wir reden von der AfD in den Ländern teilweise, in Ostdeutschland sehr, sehr stark. Wie sehr befürchten Sie denn, weil man kann ja nicht leugnen, dass es diese Einflussnahmeversuche gibt. Ihre Nachfolgerin Marion Ackermann hat das in Dresden ganz, ganz stark zu spüren bekommen. Wie sehr haben Sie denn da auch Befürchtungen, dass das sich auf die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auswirken wird?
Das ist wirklich ein großes Problem, was ich sehe für die Zukunft. Im Moment ist noch so, dass wir fast auf so einer Art Insel der Glückseligkeit uns bewegen, weil in Berlin spürt man das noch nicht so und wir als Bund-Länder geförderte Einrichtung auch nicht. Aber der Deutsche Museumsbund hat ja vor kurzem in Chemnitz eine Tagung eben zum Kulturkampf von rechts durchgeführt. Und wenn man da mal hört von den Kollegen, und das ist eben nicht nur in Ostdeutschland, es geht auch bereits im Ruhrgebiet los, in Nordhessen gibt es Beispiele. Also das sind wirklich auf kommunaler Ebene noch und deshalb nimmt man das vielfach gar nicht wahr. Deshalb war es auch wichtig, diese Konferenz zu veranstalten, um das mal wirklich deutlich zu machen, der Einfluss auf Programme, wo man versucht, Mittel zu streichen, weil angeblich Kulturprogramme woke sind oder zu divers, keine Ahnung, was vielmals gar nicht stimmt, ja, und auf Personalentscheidungen Einfluss zu nehmen und. Und das, finde ich, ist ein Thema, was besorgniserregend ist. Und die Reform der SBK, das neue Gesetz, hat ja einen Punkt, darauf haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages Wert gelegt, dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Zwar ohne Stimmrecht, nur mit Gaststaat, aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SBK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen. Das heißt, man wird diese Debatten dann auch vor Ort führen. Aber ich sage immer, gut, wenn das so ist, dann muss man das auch annehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, solche Debatten auch zu führen, dass auch die anderen Parteien der demokratischen Mitte auch wirklich einen Schulterschluss üben und auch klar sich positionieren und solche Einflussnahmen, wo sie wirklich offensichtlich ist, einfach auch nicht zulassen.
Stichwort positionieren. Wie positioniert sich denn oder sollte sich die Preußen-Stiftung positionieren? Sehr generell sind es ja Zeiten von Debatten, heftig geführten Debatten um kulturelles Erbe. Es gibt Ausstellungen, wo es Eklats gibt. Es gibt aber auch nationalkonservative Tendenzen, nicht nur in der AfD, in der Politik. Das alles spielt ja eine größere Rolle. Sollte sogar die SPK da sogar schon ein Stück weit vorangehen?
Ich glaube schon. Also wir sind nun mal mit Abstand die größte Kultureinrichtung. Unsere Botschaft muss ganz klar sein, wir müssen weiterhin Vielfalt zulassen. Wir müssen die Gesellschaft reflektieren. Wir müssen die demokratischen Werte stärken. Und alles, was sozusagen Vielfalt und Toleranz zulässt, stärkt auch eine demokratische Gesellschaft. Das ist wichtiger denn je.
Jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Und Hermann Paratzinger, all das, was wir jetzt so besprochen haben, Reform der Stiftung, Bauvorhaben, Restitution, das ging ja auch nicht ohne jede Menge Bürokratie. Zog sich ein ums andere Mal hin. Sie sind ja eigentlich auch so mehr ein Macher, ne? 1959 in München geboren und sind in den 80ern mit Geld aus dem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, das Sie später auch geleitet haben. Da waren Sie unterwegs. Und wie sieht denn das jetzt aus, wenn Sie jetzt mehr Zeit haben? Werden Sie wieder losziehen mit dem Spaten in der Hand, Hermann Paratzinger?
Also Ausgrabungen werde ich sicher nicht mehr machen, denn da braucht man ein Team, da braucht man Infrastruktur, da braucht man Finanzmittel. Und ich habe mir irgendwie geschworen, ich werde, also zur Freiheit eines Ruhestands gehört es, keine Anträge zu schreiben, keine Berichte zu schreiben, keine Abrechnung zu machen. Aber was natürlich in der Archäologie auch ganz wichtig ist, und das macht mir jetzt eigentlich noch mehr Spaß, nicht nur Quellen zu generieren, sondern aus den Quellen, die wir haben, wirklich einfach mal Synthesen zu bilden. So wie vor einigen Jahren dieses Buch Die Kinder des Prometheus, eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. Solche Dinge zum einmal mal zusammenzutragen, mein Gesamtbild, daran fehlt es teilweise ein bisschen. Und da sind sicher jetzt einige Buchprojekte schon, die sind in der Planung. Das wird schon, ist auch ganz gut, dass sie schon vereinbart sind, dass man da schon auch Termine hat und so. Dann hat man eine Planung, denn mir jetzt erzählen alle das Empty-Desk-Syndrom, das muss man aufpassen. Na, wenn man da im Ruhestand ist, dass man irgendwie eine Tagesplanung hat. Und ich bin ja ehrenamtlich auch noch Präsident von Europa Nostra. Das ist dieses europaweite Kulturerbe-Netzwerk mit tausenden von Mitgliedern, mit Büros in Den Haag und Brüssel. Europa lag mir immer im Herzen und insofern wird es in diese Richtung gehen. Was dann sich sonst noch ergibt, das muss man sehen. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht sich von lauter Ehrenämtern überschütten lässt und am Ende genauso gestresst ist wie im offiziellen Amt. Das möchte ich tunlichst versuchen zu vermeiden.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Kraft, viel Glück für alles Weitere. Hermann Paratzinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Kulturreporterin Barbara Wiegand war das im Gespräch mit Hermann Paratzinger, der heute als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Ruhestand verabschiedet wurde.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Anna Patacek. Hören und zuhören, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Kommt zum Beispiel darauf an, ob Sie sich gerade darauf konzentrieren können, was hier im Programm läuft, oder ob es so ein bisschen nebenher läuft. Und das ist auch nicht alles, was Klänge mit einem machen können. Eine Ausstellung im Londoner Barbican Center geht der Frage nach, wie man Sound, also Klänge, eigentlich noch so fühlen und erleben kann. Und was das mit uns macht. London-Korrespondentin Franziska Hoppen ist in diese Klangwelt abgetaucht.
Wir sind auf einer Presseführung durch die Ausstellung Feel the Sound, also spüre die Klänge, im Londoner Barbican. Eine Art interaktiver Pfad mit zahlreichen Installationen. Fasziniert rollt ein Kollege Magnetbälle auf einem Board hin und her und schiebt an Reglern. Aus den Lautsprechern über seinem Kopf schallt als Antwort eine immer neue Kakophonie. Klängen zu spielen, ist nur ein Teil des Ausstellungspfades. In einem dunklen Raum wird es politisch. Dort ertönt ein digitaler Chor. Es sind Stimmen von Transmenschen, verstärkt mit Hilfe eines Quantencomputers. Ausstellungsbesucher können sich selbst aufnehmen und Teil des Chors werden, erklärt Künstlerin Koda Nikolaev.
When they sing into the microphones, it converts their voice into a model.
Wenn sie in die Mikrofone singen, konvertiert der Computer ihre Stimmen in Modelle unserer. Sie können also mit uns und unseren Stimmen singen.
Opportunity to sing with us, but also sing with our voices.
Nikolaev erklärt, mit der jüngsten Entscheidung des obersten Gerichtshofs in London, dass Transfrauen rechtlich keine Frauen sind, sei die Installation noch einmal politischer geworden. Immer wieder Teil des Pfades, Stationen, die den inneren Rhythmus der Besucher wiedergeben. Man legt seine Hand auf Sensoren, die Herzschlag und Temperatur messen. Dann spuckt die Maschine einen QR-Code aus zu seiner ganz eigenen digitalen Symphonie. Es ermöglicht Besuchern zu verstehen, wie ihre innere Physiologie auf die Klänge hier reagiert und sich mit der Zeit verändert. So lernen sie hoffentlich etwas über sich selbst und haben eine körperliche Erfahrung.
And have a more embodied experience overall.
Sagt Künstlerin Robin Landau. Genau das ist das Ziel der Ausstellung, nicht nur hin, sondern zuzuhören, einander, dem eigenen Körper.
Eine Ausstellung der anderen Art in London. Und das war die RBB 24 Inforadio Kultur.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat die Olympiabewerbung Berlins gegen Kritik verteidigt. Die Olympischen Spiele hätten für die Stadt durchaus auch eine nachhaltige Wirkung, sagte Wegner in der RBB 24 Abendschau. Von der Bewerbung profitiere auch der Breitensport. Wegner will außerdem die Menschen in den Städten, in denen die Spiele stattfinden sollen, mit einbeziehen. Das müsse jetzt mit den Partnerbundesländern besprochen werden. In Leipzig ist der Deutsche Ärztetag eröffnet worden. Mit dabei war auch die neue Bundesgesundheitsministerin Warken von der CDU. Aus Leipzig Sylvia Stadler.
Sie wünsche sich einen Dialog auf Augenhöhe, sagte die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken. Die Koalition wolle in den nächsten Jahren mit dem Primärarztsystem eine Patientensteuerung einführen. Ziel sei die Hausarztpraxis als regelhaft erste Ansprechstelle mit einer beschleunigten Vermittlung zum Facharzt. Die Bundesärztekammer begrüße diese Pläne, erklärte deren Präsident Klaus Reinhardt. Vermieden werden müssten aber Mehrarbeit für Hausärzte und eine Einschränkung der freien Arztwahl.
Im Gazastreifen ist es Medienberichten zufolge bei der Verteilung von Hilfsgütern zu Ausschreitungen gekommen. Demnach sollen Palästinenser eine neue Verteilstation von Lebensmitteln gestürmt haben. Die Mitarbeiter hätten sich deshalb zwischenzeitlich zurückgezogen. Aus israelischen Hubschraubern seien Schüsse abgegeben worden. Die Hilfe kommt von einer Stiftung mit Unterstützung von Israel und den USA. Kritiker lehnen das Angebot als unzureichend ab. Im Streit über die geplante Finanzierung der Brandenburger Kommunen gibt es einen Kompromiss. Das Land nimmt geplante Einschnitte teilweise zurück. Thorsten Südow, RBB 24.
Der Familienleistungsausgleich, der rund 150 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, wird anders als ursprünglich von Finanzminister Krumbach geplant, weiterhin an die Kommunen weitergereicht. Auch bei der Rückzahlung von Wohngeld von etwa 94,6 Millionen Euro kommt die Landesregierung aus SPD und BSW den Kommunen entgegen. Gestaffelt sollen in diesem Jahr zunächst nur 10% und damit etwa 9,5 Millionen Euro zurückgezahlt werden.
In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Zelensky